Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute und ich begrüße ganz herzlich Friedrich Küppersbusch. Schönen
Hallo.
Guten Morgen.
Hallo Frau Köster, freue mich hier zu sein.
Freut uns auch sehr. Fernsehproduzent, Moderator, Journalist, Autor, Westfale, Oldtimer-Fan und der heilige Franziskus des Fernsehens wurden Sie, glaube ich, auch mal genannt. Boah. Lassen Sie uns mit einer Schätzfrage beginnen. Küppersbusch, eingegeben bei einer großen bekannten Suchmaschine. Was schätzen Sie, wie viele Ergebnisse kommen?
Oh Gott, also ich weiß, dass in seinen dunkelsten Stunden Benjamin von Stuckrad-Barre Stuckrad-Barre Arschloch eingegeben hat, um seine Depressionen zu vertiefen. Das soll super funktioniert haben. Also er schreibt darüber ja auch. Und ich vermeide das, also wenn ich meinen Namen mal eingebe und diese große, eine von vielen großen Suchmaschinen ergänzt sofort mit Küppersbusch krank, weiß ich, was da draußen los ist und suche nicht weiter.
Aber ich nehme an, Sie leiden dennoch nicht an Depressionen.
Nee, weil ich das nicht mache. Das sogenannte Arschloch-Googeln. Können wir rausschneiden.
Und es kommen dann aber auch ganz viele Einträge noch auf Haushaltsgeräte, die auch in Gelsenkirchen verortet sind. Das haben Sie mit denen was zu tun?
Das ist eine also Sie, ich freue mich, dass Sie gleich an die schwerenste Wunde meines Lebens. Ich wusste, es wird hart. Nein, es gibt einen Wald, in dem Kupfer gefunden wurde. Küppersbusch.
Busch.
Auf Plattdeutsch. Irgendwie stammen die alle daher.
Ach.
Bis heute. Da
ist, Sie sind eine Sippe.
Zwischen Essen und Velbert ist dieses Wäldchen. Tatsächlich, meine Großeltern hatten da auch eine Gastwirtschaft. Also es ist schon sehr kredibel, dass wir da herkommen. Und ein anderer Friedrich Küppersbusch ist Anfang des 19. Jahrhunderts. Er ist nach Essen-Werden gegangen, da konnte man zu Fuß gehen. Und dann ist das Unfassliche passiert. Er ist nicht nur nach Gelsenkirchen, sondern sogar nach Schalke gegangen. Hat in Schalke eine Ofenfabrik gegründet und war dann schändlicherweise über Jahrzehnte auch Hauptsponsor eines hier nicht weiter zu erwähnenden Fußballvereins.
Okay, ja, ich muss ganz kurz nochmal auf die Zahlen. Also Küppersbusch 1,4 Millionen Einträge, Friedrichs Küppersbusch kommen dann 54.000 Einträge. Aber diese Unverhältnismäßigkeit bei den Klickzahlen hat Sie jetzt nicht ins YouTube-Format Mitte April getrieben, oder?
Nee, weil Sie diese 54.000 für Friedrich Küppersbusch ja noch in den Ofen ahnen und mich teilen müssen, also in großer Bescheidenheit. Es gibt jetzt eine Chance, weil diese Firma 8-mal verkauft worden und ist und am Standort Gelsenkirchen wohl liquidiert ist. Ich traue mich da im Moment nicht hin, obwohl ich wirklich nur den Namen teile.
Aber wir wollen zu Ihnen und Ihrem neuen Format, nämlich Locker Room, seit Mitte April. Jetzt sind Sie schon in der Sommerpause. Nach 50 Folgen ist die Luft schon raus?
Ja. Wir hatten im Februar, März das Gefühl, das sind sehr ekelhafte Worte. Kurzarbeit, Betriebskostenzuschuss. Wie stehen wir das durch? Wir dürfen nicht drehen, wir dürfen nicht produzieren. Also im Hauptberuf bin ich halt Geschäftsführer einer Bewegtbildproduktionsfirma. Und Homeoffice und wie machen wir das alles? Und nach dem ersten Schock und auch den ersten Sendungen, da gab es ja dann bei RTL mit Jauch und Gottschalk und überall gab es plötzlich so Quarantäne aus dem Heizungskeller.
Corona-Formate hießen sie dann?
Aus dem Heizungskeller der Prominenten in die Webcam gestottert. Dann haben wir gesagt, nee, das ist ja eigentlich die beste Idee, sich journalistisch irgendwie damit auseinanderzusetzen. Und dann haben wir das 51 Folgen lang gemacht mit ohne Geld. Und waren dann von Kurzarbeitergeld ins andere Extrem gefallen, nämlich dass die Mitarbeiter Berge von Überstunden hatten für dieses Format. Und das Publikum ist in der Sommerfrische und so kommen wir im September wieder.
Wenn Sie heute eine neue Folge Ihres Formats, Ihres YouTube-Formats Locker Room drehen würden, was hätten Sie für eine Idee für einen Einstieg?
Oh, um Gottes Willen. Das war ja immer gnadenlos egoistisch. Also ich habe da wirklich rausgehauen, was mir tast durch den Kopf gegangen ist. Ich war eben am Arnulf-Klett-Platz. Arnulf Klett, legendäre, ich glaube auch dienstdauerhafteste Oberbürgermeister von Stuttgart, der damals 1958 zu den Krawallen in Stuttgart anlässlich des Konzerts von Bill Haley gesagt hat, lieber Gemeinderat, okay, da sind Stühle für 500 Mark kaputt gegangen, der Polizeieinsatz hat 1300 Mark gekostet, aber Abendkasse 4000 Mark plus Vergnügungssteuer unterm Strich eine gute Sache. Das wäre nochmal eine Betrachtung, weil ich da auch hinterm Hauptbahnhof natürlich mal eben auf Schlosspark gelinst habe und so. Dann wurde ich in der Bahn konfrontiert, du kommst jetzt nach Stuttgart und da ist auch ein geiles Technologiemuseum. Das ist natürlich überhaupt ein bisschen so die Tinkstätte, die Schmiede des Automobilbaus. Und dann sage ich, aber Mann, die Bundesbahn hat jetzt gesagt, das ist der Weltrekordwagen von Mercedes-Benz 1938. Das ist er aber gar nicht. Das ist doch der T80 und in Wirklichkeit war es doch der W125. Und dann habe ich die halbe Nacht und am Smartphone rumgegoogelt, mit welchem Auto Rudolf Caracciola 1938 an im Stuttgart hergestellten Auto. Arschbacken, Kuchenbacken. Nein, das ist natürlich der W125 von Köster.
Ja. Bitte Sie. Sie sind da vom Fach.
Nein, Sie.
Und wie ist es jetzt von der ersten Idee, man merkt schon, Sie sprudeln ja voller Ideen, aber wie wichtig ist dieser Einstieg für eine Sendung, dass die Zuschauer dann auch dranbleiben?
Ja, ich bin ja jetzt Rookie, Auszubildender, praktisch vom Lebensalter her schon eher Outfluencer als Influencer und lerne bei YouTube, wenn man das auf Bewegtbildplattformen macht, dann muss innerhalb der ersten 3-4 Sekunden, so groß ist die Aufmerksamkeitsspanne, muss der Fisch gefangen sein. Das heißt, ich muss irgendeine Frage stellen, muss verheißen, dass die geklärt wird und das muss eine Sensation beinhalten. Dem sind wir nicht immer gefolgt, weil wir praktisch klassisch lineare Dramaturgie machen und erstmal sanft anfangen. Das ist ganz falsch im Internet. Also im Grunde müssen Sie sagen, warum Frau Merkel eine Moskauer Spionin ist oder auch vielleicht nicht, Fragezeichen, damit Sie da hinten noch sauber rauskommen, heute hier bei Lockerum. Und außerdem quäle ich noch ein Meerschweinchen. Dann kann es funktionieren mit den Klicks.
Das nennt man dann Teasing. Und in dem Fall wäre
Clickbait
es dann ein...
eigentlich schon. Ne? Also dieses Beißen wie eine Horde Piranhas nach dem Klick des Users.
Was war denn besonders gelungener Einstieg?
Die besonders gelungenen Folgen waren die Vatertags- oder die besonders genutzten Folgen. Die Vatertagsfolge war eine Auseinandersetzung über Rezo und sein Beef mit der FAZ oder den Medien. War ein Besuch von Serda Somunjo in der Show. Also so gruppiert sich das.
Wenn Kasperl und Krokodil zu viel geraucht haben, ne? Und was dabei rauskommt.
Die waren so nüchtern.
Und Sie haben mal gesagt, da muss ich ein Zitat raussuchen, nach meiner Erfahrung ist das Gequatsche im Internet nichts anderes als der CB-Funk der 70er Jahre. Wie sehen Sie es denn heute?
Ja, das ist ein legendäres Interview. Man nennt mich seither den Seher von Barob. wer nichts wird, wird virtuell. Und ich glaube, es war 1996, wo mir das tierisch auf die Nerven ging, dass jetzt man praktisch am Ende jeder Klorolle auch noch besuchen Sie uns im Internet www.klopapier.de steht, zu einem Zeitpunkt, wo das alles noch nicht funktionierte. Danach möchte ich zu meiner Ehrenrettung sagen, kam der neue Markt, kamen Millionen Steuerberater, Rechtsanwälte und Zahnärzte, die Milliarden vergraben haben in irgendwelchen Startups, die wir lange nicht mehr kennen. Historisch habe ich mich geirrt. Also für den damaligen Zeitpunkt zu sagen, ich stecke jetzt nicht meine Arbeitskraft in ein Medium, das noch nicht funktioniert. Oh, der westfälische Bauer tickt so, aber historisch habe ich mich geirrt.
Wenn Sie jetzt könnten, wie Sie wollten, ohne Einschränkungen in Sachen produzieren, woran wären Sie gerade tätig?
Wir haben tatsächlich ja wegen der bekannten Umstände völlig die Schippe in den Graben geworfen. Das sind Sachen wie ein großer Dreiteiler fürs ZDF. Den Kollegen da war aufgefallen, dass es ja alles über den Mann mit Oberlippenbart gibt. Gerade es ist ja Deutschlands Exportschlager Nummer 1 in Dokus immer noch. Irgendwas mit Hitler. Und dass in all diesen Produktionen, bescheiden wie wir Deutschen nun mal sind, wir übersehen haben, dass wir 13,5 Millionen Zwangsarbeiter oder unsere Ahnen ausgebeutet haben. Also darüber machen wir einen Dreiteiler. Aber wenn Sie mit Gott sei Dank überlebenden 93-Jährigen in der Ukraine ein Interview führen wollen, das können Sie jetzt seit Februar in die Tonne kloppen. Und alle Sendungen mit Publikum ging auch nicht. Haben wir jetzt scheu wieder angefangen mit Harald Schmidt und Gregor Gysi in Berlin und werden im Oktober eine Staffel Schick Krömer für den RBB produzieren. Da hat zunächst einmal sich der Sender die Zusage geholt, würden Sie es denn auch ohne Publikum machen? Da habe ich noch keine Meinung zu, ob das so gut wäre für Alex, also für Kurt Krömer.
Es werden ja gerade einige Erfahrungswerte in anderen Sendungen gesammelt. Vielleicht können Sie dann darauf schauen. Aber nochmal zurück zu der Dokumentation. Gibt es da dann vielleicht Ideen, weil das Thema Corona wird uns ja erhalten bleiben. Mhm. Gibt es Ideen, wie man mit Produktionsfirmen vor Ort dann zusammenarbeitet? Was tut sich da in der Entwicklung?
Also erstmal muss ich sagen, dass sowohl ARD und ZDF in vorbildlicher Weise den Produzenten, die für sie arbeiten, gesagt haben, braucht ihr was? Ne, das finde ich erstmal sehr okay. Wir haben da nichts gebraucht. Es ist auch schwer, das zu definieren. Jetzt, dass im Grunde der Produzent, der Dienstleister beim Hauptkunden einen Kredit aufnimmt, möchte ich eigentlich auch nicht so gerne, solange man es irgendwie verhindern kann. Ich sehe noch nicht, also die neuen journalistischen Bewegtbildformen, die Corona erzeugt hat, da war jetzt, außer natürlich meiner eigenen kleinen Produktion, da war jetzt noch so der Dammbruch nicht dabei. Das Fernsehen ist im Moment für meine Wahrnehmung extrem konservativ. Also das ist ja so ein bisschen der Dino, der sagt, die Säugetiere sind schon da, aber ich darf hier noch rumstapfen. Und was bei uns im Moment landet, ist, ihr hattet doch vor 10 Jahren mal so eine geile Show, könnt ihr das nochmal machen? Also das Fernsehen ist so verunsichert davon, dass junge Zielgruppen fast ganz weg sind und dass dieses neue, tolle Bewegtbildmedium Internet im weitesten Sinne da ist, dass es diesen Reflex hat mit, wir machen das doch lieber nochmal, was damals funktioniert hat. So, von daher treibt es uns als Produktionsfirma auch sehr stark Richtung Internet und weg vom Fernsehen.
Spricht aber wenig für die Innovationsfähigkeit des Fernsehens.
Ja.
Und trotzdem sind Sie noch dabei? Ist es einfach eine Sicherheit für Sie? Oder sagen Sie, ach, das Fernsehen, eigentlich kann ich dem auch jetzt gleich den Tod erklären und wir fokussieren uns mal auf Internet?
Entschuldigung. Also als ich beim WDR ausgebildet wurde, gab es da auf den Fluren so ein Saying, so ein Sprichwort, wie das eigentlich sei mit dieser Werbetochter, westdeutsches Werbefernsehen, das ist ja hier im Süden sicherlich ähnlich, und dem dritten Programm, wo der hochwertige Schwarz-Weiß-Film Nouvelle Vague Frankreich der 50er Jahre gezeigt wurde. Und man sagte, naja, das ist wie in allen großbürgerlichen Häusern, wir schicken die Tochter anschaffen, damit der Sohn Theologie studieren kann. Das sehr anzüglich und von mir auch aus genderpolitischer Sicht scharf zurückgewiesene Bild sagt auch ein bisschen, dass wir im Moment Fernsehen machen, das ist ja konservativ, ich will nicht sagen alt, aber klassisch, um uns im Internet zu tummeln, wo niemand Geld verdient.
Oder liegt es vielleicht an den Inhalten im Fernsehen? Da kann man ja auch kritisch drauf gucken. Sind die Inhalte zu konservativ?
Also wir haben ja unter Corona ein riesen Comeback des Fernsehens eigentlich erlebt. Sowohl, dass die Nutzung insgesamt gestiegen ist. Es gab zwei Haupttendenzen, nämlich Nachrichten, Nachrichten, Nachrichten. Also entgegen irgendwelcher Gerüchteleien und üblen Anwürfe waren dann auf einmal ARD und ZDF, auch RTL aktuell, Vertrauensadressen. Was ist das jetzt wirklich mit Corona? Wo höre ich mal, was Fakt ist? Oder Eskapismus. Also dann bitte Krimi und Serie und Romcom. Und da haben sogar Menschen zum ersten Mal in ihrem Leben Fernsehen gesehen. Also üblicherweise sagt man, unter 29 kannst du knicken, die haben das Medium gar nicht mehr gelernt, die sind weg für immer und du musst ihnen auch keine Programmangebote machen. Von daher hat die Corona-Pandemie auf das Fernsehen jetzt erstmal den Effekt gehabt, Leute, steht doch zu eurer Qualität. Ihr müsst nicht alles können, aber die wollen Nachrichten und die wollen hochwertige Unterhaltung, da habt ihr eine Chance.
Als Medienmensch werden Sie sich natürlich auch mit der Medienkritik befassen. Bei Zack hieß es damals aus konservativen Kreisen, oh, das ist ein einseitig linkes Magazin, jetzt gerade in der Corona-Berichterstattung heißt es auch häufig einseitig, Mainstream-orientiert, Massenmedien gleichgeschaltet, Lügenpresse. Hat sich also nichts verändert?
Ich glaube, das geht um diese Janusköpfigkeit von Berichterstattung. Zum einen eben Inhalte, geprüfte Fakten, News to use, also ist es so belastbar, dass ich das gebrauchen kann in meinem Alltagsleben, und zum anderen den Unterhaltungswert. Und auf digitalen Plattformen steht eindeutig der Unterhaltungswert von Informationen im Vordergrund, und da kann ich das ja beliebig skalieren, eskalieren und sagen, gut, ich behaupte jetzt mal irgendwas, Corona ist erfunden oder der Hitler sitzt in der Reichsflugscheibe Haunebohe unterm Südpol und wartet auf seine Stunde, und dann habe ich viele Klicks. Weil da im Publikum ist es vor allem den Unterhaltungswert oder auch den Selbstbefriedigungswert von Nachrichten betrachtet.
Aber hat es einen Unterhaltungswert, wenn man von unterschiedlichen Zahlen bei Demonstrationen in Berlin spricht, wo die Polizei von 20.000 spricht und Unterstützer der Demo von 1,3 Millionen?
Ich glaube, das ist an dem... Sie kennen das ja, dass man zum Arzt geht und sagt, hier haben wir so einen Schmerz in der Schulter, und dann untersucht er das und sagt, ja, weil Sie seit 20 Jahren mit einer Verletzung im Fuß rumlaufen. Und diese Diskrepanz, die Sie gerade angesprochen haben, das ist der Schmerz in der Schulter, dass Öffentlichkeiten aneinander vorbeiquatschen und gegeneinander aggressiv werden, sehr böse werden auch. Gegenseitig auch. Also wir machen uns ja gerne über Querdenkerbommel, verrückte Spinner lustig, und die Lügenpresse-Schreierei, die Frau Hayali zum Beispiel eingefallen hat, war ja auch nicht gerade höflich. Die Ursache ist aber, dass sich diese Gesellschaft seit Jahrzehnten entkoppelt. Also als die Montagsdemonstrationen noch hießen, wir treten gegen Hartz an, gegen soziale Ungerechtigkeit, da fanden wir, auch wir auf der professionellen Seite der Kameras, nicht so interessant. Ja, das sind Linke und irgendwelche Gewerkschafter, die protestieren und quatschen von der Spaltung der Gesellschaft. Und nun hat sich das verhärtet, und viele Menschen, die eigentlich auch bei Corona wieder sagen, mein Job ist in Gefahr oder er ist weg oder ich kriege das nicht hin mit den Kindern, die, also wo es soziale Ursachen hat oder unzureichende Gesetzgebung im sozialen Bereich, die sind dann irgendwann auch empfänglich dafür, den ganzen Laden abzulehnen.
Und haben Sie für sich persönlich dann beschlossen, ich begegne diesen Menschen, die eine ganz andere Meinung haben, dann die vielleicht auch Falschmeldungen verbreiten, ich begegne denen mit Satire?
Also wenn ich den alltäglich begegne, versuche ich rauszuhören, wo drückt der Schuh? Ich bin nicht deren Therapeut. Also man ist immer total versucht zu fragen, was ist denn in deinem Leben so mies, dass du so aggressiv wirst? Und wer hat dein Vertrauen so verletzt, dass du jetzt eigentlich irren vertraust, aber den Vertrauenswürdigen nicht mehr? Aber dann hebe ich mich ja hoch in eine Rolle eines Therapeuten und das bin ich nicht und es würde auch nichts nützen, wenn jemand nicht therapiert werden möchte. Also ich kann fragen, okay, auf welche Fakten berufst du dich? Welche Quelle hast du dafür? Und bist du interessiert, andere Fakten mit Quelle zu hören? Mehr kann ich da nicht tun.
Und was erleben Sie dann, wenn Sie, es gibt ja jetzt gerade auch bei diesem Beispiel Berlin, auch auf tagesschau.de, ein sehr gutes Hintergrundstück mit vielen Fakten dazu, wie diese Falschmeldungen verbreitet werden. Mhm. Und wenn man die dann weiterschickt, auch an diejenigen, die dennoch diese Falschmeldungen glauben, was erleben Sie dabei?
Ja, das wird bestritten. Ich glaube auch, wir müssen uns da in unserer Branche ein bisschen an die eigene Nase fassen. Das war ja dann nach 3-4 Monaten auch unglaublich langweilig, immer noch mal einen Arzt zu haben, der sagt, tut mir leid, Mundschutz schon eine gute Sache, Hände desinfizieren, auch gar total langweilig. Und dann greift ja in unserer Branche dieses Mann-beißt-Hund-Ding. Wo ist denn der Erste, der sagt, wir brauchen keinen Mundschutz, Desinfektion ist überflüssig.
Es ist ja auch wichtig, in unserer Branche zu hinterfragen und erstmal Dinge in Zweifel zu ziehen. Das gehört ja auch dazu.
Korrekt, aber jetzt sind wir alle ein bisschen verliebt in die Bekloppten mit dem Aluhut und sagen, das ist originell, das wollen die Leute sehen, da steigen die Einschaltquoten an. Und da, glaube ich schon, ist es halt die Mutprobe zu sagen, irgendwann werden die Leute merken, dass das nicht belastbar ist. Also wenn der Opa nebenan dann doch Corona hat, obwohl Bodo Schiffmann 100-mal bestritten hat, dass es Corona überhaupt gibt, dann ändert sich das. Ich muss dann manchmal denken an Matthäus Evangelium, jetzt wird's ganz sakral. Ich will euch verfolgen mit Scham und Schande bis ins dritte und vierte Glied. Die Generation, die einmal von Lügenmedien, das kann man sagen, über 33, 45, verführt worden ist und irgendwann festgestellt hat, nichts hat gestimmt. Und die seitdem die Vertrauenswürdigkeit von Medien besonders hoch einschätzen. Die Generation ist weg. Ja, und dieses Wissen verliert sich langsam und zu sagen, naja, Medien müssen unterhalten und wenn die alle uns gut unterhalten und ein bisschen Spaß machen und es stimmt vielleicht nicht ganz so, ist es ja nicht so schlimm. Damit hier einem der reichsten Länder der Welt, in einer der friedlichsten Epochen unserer Geschichte vor die Wand zu laufen, ist nicht so einfach. Also ich sag jetzt nicht, okay, glaubt doch den ganzen Lügnern da draußen und Verschwörungstheoretikern und lauft halt vor die Wand, dann kriegt ihr halt Corona, dann wisst ihr das besser. So zynisch kann man nicht sein, aber dass dieser Proof of Content, stimmt es auch, was da passiert, der ist schwer herbeizuholen.
Ja, und umso härter gilt es dann, daran zu arbeiten. Und angefangen haben Sie beim Radio. Nächsten Titel könnten Sie theoretisch ansagen, wenn der Monitor nicht so weit weg wäre.
Wenn ich nicht so blind wäre, ich fummel jetzt hier meine Brille raus.
Dann kriegen wir das spontan vielleicht sogar hin. Hier steht nämlich, ich versuch's mal rüber.
Ich darf aber nicht hinter diese Plexiglasscheibe.
Können Sie es lesen? Ich flüster es mal rüber. YouTube, stuck in a moment, you can't get out.
Stuck in a moment, you can't get out. Titel kenne ich nicht, ist aber bestimmt sehr gut, weil Frau Köster ihn ausgesucht hat.
Nee, das hätte ich gern, habe ich nicht. Das geht, der Punkt geht an die Musikredaktion. Wann saßen die das allererste Mal hinter einem Mikrofon?
Mit 19 oder 20 an der Uni, glaube ich. Also ab das Tonband, das Vater aus Düsseldorf mitbrachte, wo wir dann Loriot-Sketche im Keller mit den Schwestern nachgespielt haben.
Das klingt schon legendär. Haben Sie da gemerkt, oh ja, das ist mein Medium?
Nee, ich fand immer großartig, dass meine Mutter da so ungeahnte Talente aus sich rausholte, als das Ding mit dem magischen Auge und dieser ganzen 60er-Jahre-Technik mal dastand. Und habe aber nie geglaubt, dass das irgendwas mit meinem späteren Beruf würde zu tun haben können.
Und wann ging es dann zum Radio?
Zum Radio ging es, als ich vom WDR in der Kinderlandverschickung nach Münster geschickt wurde innerhalb meines Volontariats. Da hatte ich dann schon ein paar Jahre bei einer Zeitung gearbeitet, studierte in Dortmund Journalistik und innerhalb des Studiums durfte man ein Volontariat machen und ich gewann einen Platz beim WDR und kam nach Münster.
Was haben Sie da moderiert?
Das war ganz lustig. Da war, damals fing man gerade an, Regionalprogramme zu machen, also jedes Dorf ein Sender. Und die Redakteurinnen und Redakteure wurden gecoacht und da kam auch ein Coach und coachte die in Münster und ich durfte dabei sitzen, damit der Volontär nicht in der Kantine rumlümmelt. Und anschließend wurde dieser Coach befragt, naja, wen sollen wir denn moderieren lassen? Dann hat er wohl meinen Namen gesagt, weil er nicht wusste, dass ich gar nicht Redakteur bin, sondern Lehrling, eigentlich hol mal einen Kaffee. Und dann waren die sehr großzügig und haben gesagt, naja, wenn der Coach sagt, du sollst moderieren, dann moderier halt. Und dann habe ich da die Schweinehälftenpreise in den Zentralmarkthallen in Hamm verkündet, habe die plattdeutsche Lebensweisheit immer um 8.03 Uhr bekannt gegeben, ohne ein Wort zu verstehen. Also die hätten da auf Plattdeutsch zur Weltrevolution aufrufen können. Und habe aber 6-7 Jahre lang halt einmal die Woche morgens von 6 bis 9 intensiv Learning by Doing gehabt. Das war großartig.
Und irgendwann wurde dann folgende Musik zur Begleitmusik. N. Clark und Our Darkness. Das wurde die Musik, nämlich von Zack. Nach 271 Folgen wurde die Sendung eingestellt. Wenn Sie sich an diese Sendung erinnern, welche Szenen kommen Ihnen gerade in den Kopf?
Oh, ganz viel. Ich habe tatsächlich in einem Club gesessen und einen Schweißausbruch, Herzklopfen, Herzrasen, völlige Nervosität gehabt und dachte, oh, ich werde gerade krank. Und merkte nach 10 Sekunden, der DJ hatte Our Darkness aufgelegt. Also diese 271 Mal, ich höre diese Musik und gleich ist es sehr ernst. Also im Maximalmoment des Lampenfiebers, das hat sich bei mir wirklich wie ein pavlovschen Hund abgesenkt. Jetzt gerade ging's wieder. Ich musste natürlich dieser Tage viel denken an traurig sein über den Tod von Hans-Jochen Vogel. Das war sicherlich einer der aufregendsten Gäste. Und wenn ich heute nochmal drauf angesprochen werde, auf die Arbeit früher, dann du hast doch damals mit dem Vogel, Mensch, das war ja ein Ding oder so. Norbert Blüm auch, jetzt ist es langsam schon so eine Reihe von Menschen, wo ich super glücklich bin, dass ich die kennenlernen durfte.
Hans-Jochen Vogel ist auch die Sendung, auf die ich in der Recherche gestoßen bin. Wir holen uns mal einen ganz kurzen Ausschnitt daraus.
Sie waren schon witziger.
Echt?
Ja, noch witziger?
Gleichwohl müssen wir Antworten haben.
Okay.
Auf die Frage.
Aber Sie haben doch alles schon vorgespielt, warum soll ich denn antworten?
Nee, da die Puppe hat ja nicht gesagt.
Aber das war doch Ihr Einfall mit der Puppe. Ist doch gut, das war's doch.
Sie sind doch die Puppe. Sie sind doch die Puppe. Ja. Das ist bis heute ein geflügeltes Wort.
Wir müssen die schlechte Tonqualität entschuldigen. Ja. Ich glaube, es hatte jemand abgefilmt und dann ins Internet gestellt. Ja. Aber können Sie uns mal mitnehmen in diese Sendung? Ich glaube, es ging auch anschließend, haben Sie noch weiter diskutiert, oder?
Also es war eine Woche, die für die Sozialdemokratie, deren Vorsitzender Hans-Jochen Vogel damals war, nicht glücklich gelaufen war. Ein gewisser Gerhard Schröder hatte auf Kosten und ohne Absprache mit der Partei einen Deal mit Kohl gemacht über die Mehrwertsteuererhöhung, hatte ein Projekt zum Atomausstieg auf den Weg gebracht, das mit der Sozialdemokratie nicht abgesprochen war. Also ich hatte die journalistische Hausaufgabe, ein paar für einen SPD-Vorsitzenden unangenehme Punkte anzusprechen. Und Hans-Jochen Vogel war, was ich nicht wusste, sehr daran interessiert, sich aufzuregen und ich konnte ihm 45 Minuten lang dabei behilflich sein. Das gipfelte dann irgendwann darin, dass er im Anschluss an einen Einspieler sofort losschimpfte und ich nach 3 Minuten nur fragen könnte, so, ist der Eimer voll oder wollen wir nochmal? Nee, gut. Also ich kam dann manchmal auch nicht mehr zum Fragen. Er war mit enormem Furor da. Mit etwas Abstand und auch dem, was er dann in seiner Biografie über diesen Abend geschrieben hat, fand ich das eigentlich eine großartige Begegnung und ein Politiker, der sich nicht verstellt hat. Also sagte, ich muss jetzt hier in diese Krawallbude gehen. Eigentlich sehen wir Sozialdemokraten Meinungsvielfalt auch positiv und unterstützen die auch in den Gremien. Aber das heißt nicht, dass ich hier fraternisiere. Also das war eine starke Botschaft, glaube ich, sein Anliegen zu sagen, nur weil wir Rock'n'Roll gut finden, heißt es nicht, dass ich hier im Baströckchen auftrete.
Aber ich glaube, er hat anschließend auch noch gesagt, ach, wir hätten uns die ganze Nacht noch kloppen können.
Wir haben uns noch tatsächlich war es guter Brauch, dass wir anschließend die Gäste eingeladen haben auf ein Abendessen und ein Bier. Und das ging bis 4 Uhr. Und es ging auch in diesem Ton weiter. Und ich bin dann irgendwann auch mal kurz zur Toilette gegangen, habe gesagt, jetzt beruhigt er sich. Und kam wieder und stritt er halt mit den Kollegen weiter. Also
wie schwierig war es denn dann auch, Politiker überhaupt in die Sendung zu bekommen?
Ja, teils, teils. Das ist ja auch heute mein Geschäft, dass man manchmal staunt, dass jetzt zum Beispiel Shea Krömer, ne, was auch eine gewisse Risikoamplitude hat, weil Kurt Krömer halt den Leuten gar nichts erspart. Und dann gibt es zwei Sorten, eben die sagen, nee, haben wir ja gesehen, das ist ja ganz gefährlich, gehen wir nicht hin. Und die sagen, ja, das ist sportlich. Das möchte ich gerne haben. Und Sie sind letztlich als Fernsehschaffender immer Zuhälter an Ihrem Publikum. Das heißt, wenn du jetzt kurz vor der Wahl oder kurz in einer Situation die Öffentlichkeit beeindrucken willst, hier ist meine Öffentlichkeit, aber der Preis ist, setz dich den Fragen der Moderatorin aus.
Oder und, es wurde dann ja auch spekuliert, ob das Ende von Zack womöglich politische Gründe hätte.
Also es war so, dass wir viel Zeit damit verbracht haben, Gremienvorlagen, Intendantenbriefe, Entschuldigungen für den Chefredakteur zu schreiben in einer sehr kleinen Redaktion und das Programm eigentlich dann machten, wenn alle öffentlich-rechtlichen Formulare ausgefüllt waren. Das war nicht mehr gedeihlich. Wir waren die zweite Generation, vor uns hatten Desiree Bethke und Gerd Berger das Magazin aus der Taufe geholfen und wir hätten es plausibel gefunden, es dann, ich war dann auch Mitte 30, wieder einer jüngeren Generation zu geben. Und da, zu dem Zeitpunkt hatte der WDR, glaube ich, von dem ganzen Ärger die Nase so voll, dass er sagte, wenn die aufhören, können wir es einstellen. Und so kam es.
Ja, und der heiße Stuhl wurde parallel dann auch eingestellt. Haben Sie noch mal Lust auf Politalk im Fernsehen?
Ich glaube, es ist so ein bisschen den Dinosauriern beim letzten Tanz zuzugucken. Also wir haben, glaube ich, bei diesen klassischen Panel-Shows, da sitzen fünf im Kreis, Kasper, Gretel, Schutzmann, Krokodil und es passieren erwartbare Dinge, eine gewisse Ermüdung. Wir haben auch riskante Ecken entdeckt, nämlich dass diese Besetzung des Krokodils eine bestimmte Partei sehr stark gemacht hat, die einfach viele Krokodile zu liefern hat.
Und es wird so wenig über Lösungen gesprochen, sondern es fallen einfach nur Menschen mit Meinungen übereinander her.
Also ohne jetzt Verschwörungstheorien zu viel Nahrung zu geben, aber wenn jetzt das Unglück passierte, dass in einer auf 75 Minuten angelegten Abendpanel-Show jemand nach 3 Minuten sagt, pass auf, wir machen so und so und alle sagen, stimmt, hast du recht, dann hätte das Fernsehen ein Problem.
Ja, aber also, sehen Sie etwas Konstruktives an diesen Formaten?
Es gibt schon eine Fragedramaturgie, die dafür sorgt, dass wenn es überhaupt eine Lösung gibt, die in Minute 73 kommt, ne? Damit die Leute auch bis Mitternacht da sitzen bleiben. Wir haben mit Serdar Somuncu versucht, das Ding hochzujagen im Geiste Schlingensiefs, also eine Talkshow zu machen, wo der Moderator aufsteht und einen Song singt oder die Gäste anschreit oder sagt, moderiert ihr doch. Also auszuloten, wie kann man die Zutaten so nochmal durcheinander würfeln, dass ein neuer Kuchen entsteht. Das war die erste Personality-Show eines Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, war für einen Grimme und einen deutschen Fernsehpreis nominiert. Das heißt, RTL hat so Angst gekriegt, dass sie es sofort abgesetzt haben. Das war so ein Versuch, das Ding zu zerstören, indem man es nochmal neu macht. Lanz ist sehr erfolgreich, weil der macht das Gleiche wie wir beide und tarnt es als Panel. Also es ist eigentlich ein One-on-One, also ein intensives Gespräch zwischen dem Moderator und einer Gästin, einem Gast. Und die anderen sind erste Beisitzende dabei.
Dennoch, was man ja eigentlich vermisst, sind so konfrontative Politiker-Interviews. Sind die Zeiten des konfrontativen Polit-Talks vorbei?
Also wir haben es da schon mit hochgerüsteten Rittern in schimmernder Wehr zu tun. Dann gucke ich eher Thilo Jung, Jung und Naiv, bei YouTube. Das ist zwar für einen gelernten Fernsehhasen sehr anstrengend, sich durch 20, 30 Minuten unfassbar langweiliges auf dem Server war noch Platz, Quatsch dich leer zu hören. Aber dann entsteht eine Gesprächsatmosphäre, in der vielleicht Hintergründigeres erzählt wird. Das ist für uns im Fernsehen. Thilo sagte jetzt, er hat mit Dennis Yücel ein Interview gemacht, 3 Stunden. Da habe ich ihm auch gesagt, ja, viel Spaß, wann soll ich das denn gucken?
Aber
werde ich ja irre. Aber wir müssen gewärtigen, dass dieses Eskalieren von Fernsehformaten, wie wir das jetzt jahrzehntelang gemacht haben, und wenn es langweilig ist, laden wir nochmal Frau Storch an und die redet dann ihr Zeug. Die Antwort ist nicht, dass junge Menschen bei YouTube besser eskalieren könnten. Das ist eine Splittergruppe, sondern dass es auf einmal ein Publikum gibt, das 1, 2, 3 Stunden zuhört.
Und das erstaunt Sie?
Ja, total. Also das widerspricht ja allem, was bist du noch so fleißig, nicht geht über 1,30, was man ein Leben lang gepredigt hat in Nachrichtensystemen.
Also haben die Medien im Grunde auf falsche Formate gesetzt, weil sie dem Zuschauer zu wenig zugemutet haben?
Wir haben vielleicht ein bisschen zu sehr zur Mitte geguckt und zur Quote geguckt. Und jetzt, wo sich über ein subsidiäres System, also ein System, wo nicht ein Kanal alle bestrahlt, sondern viele Kanäle viele bestrahlen, können wir neu lernen, oh, guck mal, da sammelt sich dann doch 1 Million Menschen, die schauen wollen, wie Leute sich 2 Stunden unterhalten.
Dass Sie Medienprofi sind, merkt man einfach an jeder Stelle, wo das Rotlicht hier bei uns angeht.
Ja.
Und dann nehmen Sie sogleich eine Position ein und sind da und wach.
Sagen wir Pavlovscher Hund. Es gibt ja auch das Saying von Leuten, die im Straßenverkehr stehen und die Ampel wird rot und sie sagen, guten Tag, meine Damen und Herren.
Also so schlimm ist es noch nicht.
Noch nicht, nein.
Und wir wollten uns darüber unterhalten, wo Sie Ihre Inspiration herbekommen. Gucken Sie da manchmal auch ins Ausland?
Ja, viel. Also es ist halt immer noch so, wir haben mal eine Zeit lang überlegt, uns mit der Pro Bono, wenn es sehr billig wäre, an einem kleinen albanischen Privatsender zu beteiligen, da alle unsere Konzepte zuerst zu senden, um dann behaupten zu können, bei RTL und ZDF war ein Riesenerfolg im Ausland. Also wenn Sie in Deutschland ein Konzept verkaufen wollen, ist das immer eine enorme Hilfe, das sagen zu können. Aber tatsächlich schauen deutsche Fernseh- und Bewegtbildproduzenten viel in die Niederlande, viel nach Großbritannien, vor allen Dingen was Dokus und Nachrichten angeht, ein bisschen nach Skandinavien, was die Umsetzung sozialer Themen angeht und was technologiegetriebene Themen angeht, tatsächlich nach Israel. Das sind so die wichtigsten Klaumärkte für Fernsehproduzenten, glaube ich.
Ja, in Israel, in Tel Aviv ist die Startup-Szene eine ganz besonders große, deswegen ist das nicht so überraschend. Mhm. Und Großbritannien, Skandinavien würde man ja auch irgendwie kombinieren, aber die Niederlande überraschen dann doch. Was machen die anders?
Ich glaube, es hat mit der Konstitution des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in den Niederlanden zu tun, wo sich nicht in einem Gremium, sagen wir mal jetzt dem SWR-Rundfunkrat von katholischer Kirche, Landfrauen, junge Unternehmer, Jungsozialisten alle einigen müssen auf ein Programm und so alle Programme ein bisschen etwas Durchgemändeltes oder Abgeschliffenes haben, sondern in den Niederlanden gehören die ersten 4 Stunden der katholischen Kirche, dann kommen 2 Stunden von der Arbeiterpartei, dann kommt vielleicht Veronika oder Hilversum, also rein kommerzielle Anbieter und dadurch entsteht insgesamt ein Pluralismus, der aber nicht in jeder einzelnen Sendung enthalten sein muss.
Und die Gremien haben Sie gerade angesprochen, das ist bei uns ja häufig auch Thema der Kritik von außen, dass es heißt, die Politik mischt sich zu sehr ein.
Nee. Also sehen wir wahrscheinlich beide nicht so und wird jetzt. Aber ich nehme jetzt, aber sagen wir mal,
Sie können jetzt ja einfach mal erklären. Peter. Genau, Sie können ja mal einfach mal erklären, warum entsteht womöglicherweise dieser Eindruck?
Also ich sage, ich nehme den schwarzen Peter, weil ich sitze hier im SWR und dann kann man sagen, naja, muss er jetzt sagen oder sagt er jetzt oder so. Die ursprüngliche Idee war, den Rundfunk der Politik wegzunehmen. Das ist eine Lehre aus 33, 45. Nach britischem Vorbild, nach Vorbild der BBC, das zu bauen. Heute sind wir angekommen in einer Situation, wo man gerne auf den Parteien rumdreschen kann, die in den Rundfunkräten Personalentscheidungen treffen, die irgendwie auch Intendanten und Chefredakteure auswählen. Nur die bittere Wahrheit ist, macht sonst keiner. Also da sitzen noch zum Mitzählen, ich sag das, ein paar Landfrauen drin und junge Unternehmer und man versucht jetzt mal den Bund der Migranten da unterzubringen, um die Gesellschaft abzubilden.
Aber das kann doch keine Erklärung sein.
Es ist die Erklärung dafür, warum man einerseits sagt, oh, die Parteien nehmen da so viel Einfluss, weil andererseits die Leute, die so nörgeln, die machen es nicht.
Aber es gab ja durchaus Entscheidungen auch vom Bundesverfassungsgericht, dass der Anteil von Staatsleuten nicht mehr als ein Drittel
Das waren die ZDF-Entscheidungen,
genau,
übrigens
um Nikolaus Brender.
Brender. Ich mache auch gar keinen Hehl daraus, dass ich so einen Binnenpluralismus wie in den Niederlanden viel besser finde. Auch niederländische Regierungen in den letzten 20 Jahren haben dieses System sehr beschnitten, vor allen Dingen finanziell beschnitten. Aber ich glaube, dass wenn auch in den Rundfunkräten, was weiß ich, oder Fernsehräten, ARD, ZDF, die katholische Kirche oder was weiß ich, der Deutsche Jugendbund sagen könnte, wisst ihr was, ihr könnt uns alle mal, wir machen jetzt unsere eigene Sendung, freitags um 19 Uhr und dafür kriegt ihr dienstags um 4 Uhr. Wäre egal. Müssten wir weniger in Holland klauen.
Aber das wäre dann ja das gleiche niederländische Prinzip. Was ist denn da noch anders? Da sind es dann auch die Landfrauen und die Katholiken und die Evangelen. Also wer ist dann da noch mehr vorhanden?
In den Niederlanden?
Ja.
Also zum einen ist es so, dass sich diese ganzen Vereine rekrutieren zu ungefähr einem Drittel aus Mitgliedsbeiträgen. Die finanzieren sie zum Teil früher über den Verkauf von Programmzeitschriften. Ein Drittel Werbung, das heißt, und ein Drittel ein staatlicher Zuschuss. An der Schraube hat der Staat in den letzten Jahrzehnten auch in den Niederlanden stark gedreht. Heißt aber, es entsteht Unabhängigkeit. Wenn alle meine Mitglieder mein Programm geil finden, ist es nicht so schlimm, dass ich wenig Werbeeinnahme habe. Oder natürlich sind auch kommerzielle Anbieter drunter, Endemol, andere, die sagen, na, ich kriege so viel Werbung, ist mir egal, dass ich keine Mitglieder habe. Also das ist schon ein sehr ausdifferenziertes System.
Wenn man sie googelt, dann stößt man über ein Wort, was Sie, glaube ich, am besten erklären können. Denn ich kannte es überhaupt nicht und Sie haben es als Ihr einziges Hobby mal bezeichnet, nämlich das sogenannte Knochenkotzen. Ja. Was verbirgt sich dahinter?
Ich fürchte, das Zitat stammt von vor meiner Midlife-Crisis, also aus der Zeit des sportlichen Ehrgeizes. Fahrradfahren, bis einem richtig schlecht ist. Inzwischen bin ich da etwas geläutert und sage Ritzelmeditation. Also ich fahre sehr viel langsamer, aber super gerne, weil da es einen Effekt gibt, dass mein Körper beschäftigt ist mit dem, was da eben auf dem Fahrrad gerade bergauf oder so, wenn man ein bisschen schneller fahren möchte, zu tun ist. Und der Kopf geht in so einen Schlummermodus.
Also hätte Andi Scheuer früher mit Ihnen Geld verdienen können? Waren Sie ein Raser unter den Radfahrern?
Ich fürchte nicht. Also für meine Dimension fand ich mich ganz schön schnell, einfach bis irgendein anderer Radfahrer auftauchte und natürlich schneller war. Nee, das nicht.
Vielleicht haben Sie Empfehlungen für andere Männer, denen es ähnlich geht mit der Midlife-Crisis. Was haben Sie daraus mitgenommen?
Ich finde das ein großartiges Alter. Also weil einem Dinge egal werden, weil man sagt, pass auf, vielleicht mit 20, 30, 40 hast du echt noch Angst, dich zu blamieren oder dir eine Beule an Kotflügel zu fahren oder so. Und jetzt ist doch eher schon die Frage, machst du das noch oder kriegst du das nicht mehr hin in deinem Leben? Und das macht mich total, also ein bisschen entfesselt, siehe Lockerroom. So, ich hätte früher auch nie gesagt, wir können keine GEMA bezahlen, also spiele ich selber Gitarre. Das, weil ich auch Perfektionist bin, ne? Und entweder es ist super oder ich mache es nicht. Und heute sage ich, naja, wir können halt keine GEMA bezahlen, also spiele ich selber Gitarre und so weiter. Also ich finde es ein richtig geiles Alter.
Hat sie das gelassener gemacht, aber dennoch steckt ja auch das Wort Krise drin. Also wo haben sie dann gehadert und wo gab es die schwierigen Momente?
In der Midlife-Crisis, ja, steckt das Wort. Ah, okay. Nö, man merkt ja gleichzeitig, ich werde nicht mehr schneller auf dem Fahrrad. Ich habe mir ein gebrauchtes Fahrrad gekauft und da ist so ein kleiner Nuppel dran, von dem ich gar nicht wusste, was der sollte. Aber ich dachte, da kann man doch gar keine Luftpumpe dran machen. Warum ist da dieser Nuppel? Aber so ein Luftpumpennuppel ist es, ne? Und ich habe gemerkt, dass wenn jüngere Hirsche zu mir aufschließen am Berg und dieses Ding sehen, werden die völlig giftig und kriegen einen Dopingruck und zischen mit 40 Stundenkilometern davon, bis mir dann ein Kumpel sagte, naja, du hast da auch die Klemme für die Rennnummer. Also dieses Nuppel ist dafür dran, dass man da die Rennnummer, wenn man an Fahrradrennen teilnimmt. Der andere junge Hirsch denkt, ach guck mal, der alte Sack fährt noch Rennen, dem werde ich es jetzt mal zeigen. Also ich werde diesen Nuppel irgendwann abfräsen, wenn ich noch buddhistischer geworden bin, damit ich mich nicht immer ärgere. Weil so ein bisschen Hirsch steckt auch noch in mir, trotz meines Alters, dass mich das schon ärgert, wenn mich immer... Ich sag dann immer, ist wahrscheinlich ein E-Bike.
Wie lang waren denn Ihre längsten Strecken, wenn Sie früher so viel gefahren sind?
200 so.
Also da hätte man Sie ja fast anmelden können.
Als man auf Mallorca noch fahren durfte, darf man bald auch wieder. Mallorca kann man einmal so umkreisen, dann sind es 200.
Und die
Aber also ich frage jetzt nach einem Tag, ne?
Ja, also ich wollte nicht auf den Monat oder die Woche hätte ich das jetzt
da
nicht
geschätzt. Da könnte ich längere Strecken auf den Monat.
Ja, aber die Tour de France findet ja tatsächlich statt, auch unter Corona-Bedingungen. Hm. Sind Sie jemand, der das verfolgt? Es gab ja wirklich eine Zeit lang, wo das so ein Boom war und auch ein großes Thema.
Ja, das war Jan Ulrich und bevor man wusste, dass der auch bis zum Scheitel voll war. Nee, das ist eine durch und durch solche Veranstaltung. Ich möchte jetzt nicht Sportlern Unrecht tun, aber das wäre seit Gründung der Tour de France das erste Mal, wenn das drogenfrei abgehen würde. Also da hat es in den 20er Jahren schon Fahrerstreiks gegeben, wo die Fahrer mitten im Rennen vom Rad gestiegen sind, die Journalisten den Tross in einen Dorfgasthof geladen haben, den allen ein Glas Kakao spendiert haben, gesagt, wir wollen euch erzählen, der Rennstall zwingt uns Dynamit zu nehmen und hinter Dynamit verbarg sich eine Chemikalie, mit der sie nicht alt werden und das war Anfang der 20er Jahre. Manche sagen auch, eigentlich den Eingang des Dopings hat Cannabis gemacht im Rennsport, weil es einfach unheimlich langweilig ist, 8 Stunden auf dem Bock zu sitzen und die sich zugekifft haben bis oben hin. Da gibt es viele schöne Geschichten, nur es gibt keine darüber, dass jemals eine Tour de France ohne Drogen stattgefunden hätte.
Es wäre jetzt noch ein spannendes weiteres Diskussionsthema. Leider ist unsere Zeit schon vorbei. Ich sage ganz herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag in SWR1 Leute, Friedrich Küppersbusch. Wir danken.
Dankeschön.
Eins gehört. SWR1.